Von vielen wunderbaren Frauen wird uns in der Bibel berichtet. So lesen wir zum Beispiel von Sarah, Deborah, Naemi, Ruth, Abigail, Esther, Hannah, Elisabeth, Maria, der Mutter Jesu, Maria Magdalena, Lydia, Salome und Priscilla. Unter den Glaubensvätern des Alten Bundes wird in Hebräer 11 auch von zwei Glaubensmüttern namentlich berichtet, und zwar von Sarah und Rahab, sehr unterschiedlichen Frauen. So heißt es in Hebräer 11 folgendermaßen: Durch den Glauben empfing auch Sarah Kraft, dass sie schwanger ward, über die Zeit ihres Alters hinaus, denn sie achtete den treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von dem einen, obwohl er erstorbenen Leibes war, viele geboren, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Rande des Meeres, der unzählig ist. Und über Rahab wird uns gesagt: Durch den Glauben ward die Hure Rahab nicht umgebracht mit den Ungehorsamen, als sie die Kundschafter freundlich aufnahm. Glaubensmütter, die auch von sündigen Wegen umkehrten und zum lebendigen Herrn und Gott fanden. Man könnte ganze Bücher darüber schreiben, und es wurde auch getan. Im Folgenden möchte ich mich beschränken, beispielhaft auf zwei Frauen, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber doch durch ihren Glauben uns ein Vorbild sein können. Wir betrachten die Königin von Saba zur Zeit Salomos und Hanna, die Witwe im Tempel Jerusalems zur Zeit des jungen Herrn Jesus. Ich lese 2. Chronike 9, 1-12. Und als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie mit einem sehr großen Gefolge nach Jerusalem, mit Kamelen, die viel Spezerei und Gold trugen, und Edelsteine, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Und als sie zu Salomo kam, redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte. Und der König gab ihr Antwort auf alles, was sie fragte, und es war Salomo nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können. Und als die Königin von Saba die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, die Speisen für seinen Tisch, die Rangordnung seiner Großen, das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider, seine Mundschenken mit ihren Kleidern und seine Brandopfer, die er im Hause des Herrn darbrachte, da geriet sie vor Staunen außer sich und sprach zum König: Es ist wahr, was ich in meinem Lande von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Ich aber wollte es nicht glauben, bis ich gekommen bin und es mit meinen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte von deiner großen Weisheit hat man mir gesagt. Du bist größer, als die Kunde sagte, die ich vernommen habe. Glücklich sind deine Männer und glücklich diese deine Großen, die allezeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Der Herr, dein Gott, sei gelobt, der dich lieb hat, dass er dich auf seinen Thron gesetzt hat zum König des Herrn, deines Gottes. Weil dein Gott Israel lieb hat, auf dass er es ewiglich bestehen lasse, darum hat er dich über sie zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übest. Und sie gab dem König 120 Zentner Gold und sehr viel Spezerei und Edelsteine. Es gab keine Spezerei wie diese, die die Königin von Saba dem König Salomo gab. Die Leute Hierams und die Leute Salomos, die Gold aus Ophir einführten, brachten auch Sandelholz und Edelsteine. Und Salomo ließ aus dem Sandelholz Treppen im Hause des Herrn und im Hause des Königs machen und Harfen und Zittern für die Sänger. Solches Holz hatte man früher im Lande Juda nie gesehen. Und der König Salomo gab der Königin von Saba alles, was ihr gefiel und was sie erbat, mehr als die Gastgeschenke, die sie dem König gebracht hatte. Und sie wandte sich und zog in ihr Land mit ihrem Gefolge. Liebe Hörerin, lieber Hörer, von der Königin von Saba haben Sie vielleicht schon gehört. Orientalisch anmutende Bilder tauchen vor dem inneren Auge auf. Kamelkarawanen ziehen nach Jerusalem ein, reich beladen mit Truhen voll Edelsteinen und Gold. Bunt geschmückt sind die Tiere, auf denen die Begleiter der Königin mit ihren prächtigen Gewändern sitzen. Und an der Spitze des Zuges reitet die Königin selber, unübersehbar in ihrem Prunk und ihrer majestätischen Schönheit. Eine weite Reise hat dieser Zug hinter sich, hunderte von Kilometern von den südlichen Ufern des Roten Meeres her. Das Land Saba, aus dem die Königin kommt, ist ein reiches Land, reich an Edelsteinen und Bodenschätzen. Wer dort wohnt, der könnte zufrieden sein und bis ans Lebensende in dieser Gegend bleiben. Warum reitet die Königin dann nach Jerusalem? Warum nimmt sie die Strapazen der weiten Reise auf sich? Sie tut es, um ein Weltwunder zu sehen. Dieses Weltwunder ist kein Gebäude, keine Landschaft, keine Naturerscheinung. Es ist ein Mensch, Salomo, der König von Israel. Ihn hat Gott mit großer, sprichwörtlich gewordener Weisheit und unvorstellbaren Reichtümern beschenkt. In 1. Könige 3 erfahren wir, wie es dazu kam. Dort sagt Gott, weil du darum um Weisheit bittest und bittest weder um langes Leben noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten, siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so daß deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, so daß deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. 1. Könige 3, Vers 11 bis 13. Und was Gott zugesagt hat, das hat er gehalten. So lesen wir in 1. Könige 10, der König Salomo war größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Und alle Welt begehrte Salomo zu sehen, damit sie die Weisheit hörten, die Gott ihm in sein Herz gegeben hatte. Unter den Verehrern von Salomos Weisheit und Reichtum ist auch die Königin von Saba. Verdutzt prüft sie ihn mit Rätseln und erhält auf jede Frage die richtige Antwort. Als sie an seinem Tisch sitzt, ist sie von dem reibungslosen Funktionieren des Hofstaates beeindruckt. Das Land lebt im Frieden, was auch im Namen des Herrschers, Salomo heißt Friedensbringer, zum Ausdruck kommt. Ein prächtiger Palast und ein noch gewaltigerer Tempel lassen sie vor Staunen außer sich geraten, so daß sie sagt, es ist wahr, was ich in meinem Lande von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Ich aber wollte es nicht glauben, bis ich gekommen bin und es mit meinen Augen gesehen habe. Sie hat es nicht glauben wollen, bis sie es selber gesehen hat. Und als sie es sah, hat es sich alles als zutreffend erwiesen. Liebe Hörerin, lieber Hörer, geht es Ihnen nicht manchmal genauso? Sie hören vielleicht nicht von einem Weltwunder namens Salomo, Sie hören aber von dem viel größeren Wunder, das Jesus Christus heißt. Er wurde vom Heiligen Geist empfangen, von einer Jungfrau geboren. Er stillte Seestürme, machte Kranke gesund, weckte Tote auf, starb am Kreuz, wurde wieder lebendig und fuhr sichtbar auf zum Himmel. Das berichtet uns die Bibel. Sie haben nun nicht die Möglichkeit, eine Reise zurück durch die Zeit zu machen, um die damaligen Ereignisse mit eigenen Augen zu sehen. Die Königin von Saba hatte diese Möglichkeit als Zeitgenossin im Blick auf die Taten Salomos. Im Grunde zeugt die Reise der Königin freilich von Unglauben, von Schaulust, von der Sucht, unbedingt zu sehen. In dieser Haltung ist sie uns ebenso wenig ein Vorbild wie der ungläubige Thomas, der erst seine Finger in die Wunden des auferstandenen Christus legen will, ehe er glaubt. Doch entscheidend für uns dürfte sein, was die Folge dieses Prüfens war. Sowohl die Königin von Saba als auch der ungläubige Thomas fanden das, was sie gehört hatten, bestätigt. So dürfen auch Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, darauf vertrauen, dass die Ereignisse stimmen, von denen die Bibel berichtet. Gott selbst war hier am Werk und hat auch über die Boten gewacht, die sie niedergeschrieben haben. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben, sagt Jesus Christus. Nun gibt es allerdings auch Verhaltensweisen, in denen uns die Königin von Saba durchaus Vorbild sein kann. Zunächst, sie ist in keiner Weise neidisch auf Salomo. Nein, sie schenkt ihm ihre aufrichtige Bewunderung und macht ihm zudem reiche Geschenke. Ob Sie und ich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wohl auch so reagieren würden, wenn wir einem Menschen begegnen, der reicher, berühmter oder begabter ist? Oder regen sich da nicht Gedanken im Herzen wie, was der hat, möchte ich auch haben, oder alle sehen nur auf den, aber mich beachtet keiner, oder der hat seine Weisheiten ja auch nur aus Büchern? Es ist möglich, dass auch die Königin von Saba am Anfang so dachte. Aber dann hat sie etwas erkannt, was ihre Gesinnung radikal geändert hat und ihr jeden Anflug des Neides nahm. Sie erkannte, dass Salomo seine Begabung und seinen Reichtum nicht aus sich selber schöpfte, sondern dass beides Geschenk Gottes war. Sie brach vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, von den Gaben zum Geber durch. So gelangte sie zu dem für eine Heidin erstaunlichen Ausruf: Der Herr, dein Gott, sei gelobt, der dich lieb hat, dass er dich auf seinen Thron gesetzt hat zum König des Herrn, deines Gottes. Weil dein Gott Israel lieb hat, dass er es ewiglich bestehen lasse, darum hat er dich über sie zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übest. In dem Lob Gottes ist die Königin von Saba für sie und für mich ein Vorbild. Sie kann uns lehren, die Gaben stehen zu lassen, die ein Mensch von Gott bekommen hat, und über diesen Gaben den unsichtbaren Gott als Geber zu ehren. Sie kann uns lehren, nicht nur den eigenen Vorteil und Ruhm zu suchen, sondern uns über das Glück des anderen zu freuen. Soweit Salomo die Gaben Gottes treu verwaltete, blieb sein Werk auch bestehen, zum Teil bis auf den heutigen Tag. So können wir auch heute noch mit Gewinn die Sprüche und das Hohelied Salomos in der Bibel lesen. Wo Salomo aber seine Gaben und Reichtümer zum eigenen Vorteil missbrauchte, wo er sich am Ende leider sogar zum Götzendienst hinreißen ließ, da kam er zu Fall. So ist das Weltwunder Salomo mitsamt seinem Friedensreich erschreckend schnell zerbrochen, als heidnische Frauen und Götzen seinen Dank Gott gegenüber verstummen ließen. Auch Salomo war nur ein Mensch, wenn auch ein besonders von Gott Begabter. Er kann Sie und mich nicht erlösen, genauso wenig wie er die Königin von Saba erlösen konnte. Erlösung ist allein bei dem einen, der ohne Sünde war und blieb, Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist der wahre Salomo, der wahre Friedensbringer, und seine Herrschaft wird ohne Ende sein. Die Königin von Saba durfte Gewaltiges sehen und erleben, aber noch Gewaltigeres durfte Hanna erleben. Von ihr ist berichtet in Lukas 2, in den Versen 36 bis 40. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels vom Geschlecht Asser, die war hochbetagt. 7 Jahre hatte sie nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe mit 84 Jahren. Diese ging nie vom Tempel weg und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und da sie es alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder heim nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Aber das Kind wuchs, wurde stark und voller Weisheit, und die Gnade Gottes war bei ihm. Liebe Hörerin, lieber Hörer, eine ungewöhnliche Frau und ein ungewöhnliches Kind werden uns hier beschrieben. Wer ist diese Frau, diese Hanna? Zunächst, sie ist eine Prophetin. Dann, sie war nur 7 Jahre verheiratet und ist sehr lange allein geblieben. Doch das Erstaunlichste, in den vielen Jahren ihrer Witwenschaft hat sie den Tempel nicht verlassen. Sie diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Sie wartete auf den Erlöser Jerusalems, und das heißt in der Bibel immer ganz Israels. Wirklich eine ungewöhnliche Frau. Und das Zweite, was für ein ungewöhnliches Kind. Gehen wir einige Verse in unserem Bibeltext zurück, dann sehen wir, wie seine Eltern es in den Tempel bringen. Und da geschieht etwas Seltsames. Ein Mann namens Simeon ist vom Geist Gottes in den Tempel geführt worden. Nun nimmt er, dieser Simeon, das Kind auf seine Arme und ruft aus: Herr, meine Augen haben deinen Heiland gesehen, ein Licht, um die Heiden zu erleuchten, das bereitet ist zum Ruhm deines Volkes Israel. Berichtet in Lukas 2, Vers 29 bis 32. Das sind unglaubliche Worte, die über ein so kleines Kind ausgesprochen werden, so unglaublich, dass sogar Vater und Mutter sich darüber wundern. Und da geschieht gleich darauf noch einmal etwas Ähnliches. Die Prophetin Hanna, die ungewöhnliche Frau, die nie vom Tempel wegging, erkennt in dem Kind den Erlöser Jerusalems und ganz Israels. In unserem Text heißt es: Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Ein kleines Kind, der Erlöser Jerusalems, das Licht der Heiden, der Heiland der ganzen Welt. Und dann heißt es noch: Das Kind wuchs und wurde stark und voller Weisheit, und die Gnade Gottes war bei ihm. Wie ist das alles zu verstehen? Nun, liebe Hörerin, lieber Hörer, wir wollen dieser Frage unter zwei Überschriften nachgehen. Erstens, allein Gott kann den Menschen erlösen. Und zweitens, allein Gott als Mensch kann den Menschen erlösen. Zum Ersten, allein Gott kann den Menschen erlösen. Nicht nur Simeon und Hanna im Tempel, sondern ganz Israel wartete auf seine Erlösung. Man muss deutlich sehen, dass dies großenteils eine politisch gefärbte Erwartung war. Die Hoffnung auf Befreiung von Unterdrückern, seien es Ägypter, Babylonier, Perser, Griechen oder Römer. Immer wieder war das jüdische Volk Spielball fremder Mächte, übrigens bis in die jüngste Vergangenheit und in die Gegenwart hinein. Viele in Israel erwarteten als Erlöser einen starken Mann, der das Volk politisch befreien sollte. Viele erwarteten einen politischen Messias. Aber mit dem Erscheinen dieses Kindes, zuerst im Stall von Bethlehem, dann im Tempel von Jerusalem, brach etwas Neues an, etwas, mit dem kaum einer gerechnet hatte. Hier begegnen wir dem Heiland der Welt. Nicht die politische Befreiung eines einzelnen Volkes, des Volkes Israel, sondern die Erlösung der ganzen Welt ist sein Programm. Und diese Erlösung geschieht nicht durch Gewalt, sondern durch die Kraft vergebender Liebe. Sie geschieht nicht durch pompöse Heldentaten und Großartigkeit, sondern durch Sanftmut und Niedrigkeit. Wie unscheinbar ist das kleine Kind am Anfang und der schändliche Kreuzestod am Ende. Wie unscheinbar ist der, den Gott gesandt hat, der Erlöser der Welt zu sein. Wie unscheinbar ist er, wir wissen jetzt alle, wer es ist, wie unscheinbar ist Jesus von Nazareth, der Christus, der Messias, Gottes Sohn. Wie sieht diese Erlösung aus, die Gott schenkt? Es ist im tiefsten die Erlösung aus unserer Einsamkeit. Wir alle, liebe Hörerin, lieber Hörer, sind einsam, wenn wir Gott nicht kennen. Wir warten wie Simeon und Hanna auf eine Begegnung, auf jemanden, der uns aus unserer Einsamkeit und Ich-Verlorenheit befreit. Wir haben den Ursprung unseres Lebens, Gott, verloren und wollen ihn wiederfinden. Wir hungern nach Geborgenheit und Liebe, nicht nur nach menschlicher Liebe, sie ist etwas Großes, und doch bleibt sie vorläufig und unvollkommen. Nein, wir hungern nach der göttlichen Liebe selbst, die uns im Innersten erfüllt und zufrieden macht. Diese Liebe will uns Gott schenken. Er will uns aus unserem unglücklichen Kreisen um uns selbst befreien und lädt uns ein, wieder ganz zu ihm zu gehören. Er will die Trennung zwischen ihm und uns, den Graben der Sünde, aufheben. Er will uns von Selbstsucht, Verlorenheit, Tod und Verderben erlösen. Allein Gott kann den Menschen erlösen. Aber hierzu wählt er einen ganz bestimmten Weg. Und damit sind wir bei unserer zweiten Überschrift. Allein Gott als Mensch kann den Menschen erlösen. In unserem Text lasen wir den Vers: Das Kind wuchs, wurde stark und voller Weisheit, und die Gnade Gottes war bei ihm. Und ähnlich heißt es einige Verse weiter: Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Jesus wächst also heran wie ein ganz normaler Mensch. Es heißt nicht, er war stark, sondern er wurde stark. Es heißt nicht, er hatte alle Weisheit, sondern er nahm zu an Weisheit. Jesus durchläuft den ganz normalen menschlichen Wachstums- und Reifungsprozess. Aber wie kommt das? Hat er das nötig? Ist er denn nicht Gott? Die Antwort bekommen wir, wenn wir Kapitel 2 im Philipperbrief aufschlagen. Dort heißt es über Jesus: Obwohl er in göttlicher Gestalt war, nahm er es nicht als einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er wurde gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Soweit Philipper 2, Vers 6 und 7. Warum geht Jesus diesen Weg der Selbstentäußerung? Warum wird er, der ganz Gott ist, ganz Mensch? Die Antwort gibt uns der Hebräerbrief, wo es heißt, er musste in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, denn worin er selber gelitten hat und versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Hebräer 2, Vers 17 und 18. Jesus wurde also ein Mensch wie wir, damit er uns Menschen helfen kann. Der einzige Unterschied ist, Jesus war ohne Sünde. Immer blieb er Gott, seinem Vater, gehorsam. Den Gehorsam, den wir Gott nicht gebracht haben, den brachte Jesus für uns. Einen Gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Philipper 2, Vers 8. Deshalb wurde Jesus Gottes Sohn, er, der ganz Gott und zugleich ganz Mensch war, unser Erlöser. Allein Gott kann den Menschen erlösen. Und allein Gott als Mensch kann den Menschen erlösen. Ob Simeon und Hanna das gewusst haben? Bestimmt, sonst hätten sie in dem kleinen Menschenkind Jesus nicht den Heiland der Welt erkannt. Und der Weg dieses Jesuskindes führte weiter, über den Leidensweg des Kreuzes bis zur Herrlichkeit der Auferstehung. Da wurde Jesus den Glaubenden in seiner Göttlichkeit offenbar. Und daher brauchen wir uns, liebe Hörerin, lieber Hörer, nicht mehr die ängstliche Frage zu stellen, wer wird uns erlösen? Nein, die Erlösung ist vollbracht. Jetzt können Sie und ich mit Simeon jubeln, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden heimgehen, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Und das konnte so wohl auch Hanna sagen, nach der Begegnung mit dem Heiland im Tempel von Jerusalem. Abschließend möchte ich mich noch einer weiteren Gruppe von Frauen zuwenden, die in der Bibel immer wieder besonders erwähnt wird. Es sind die Witwen. In Psalm 68, Vers 6 bis 7 ist über diese Folgendes gesagt. Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen ist Gott, ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt. Liebe Hörerin, lieber Hörer, was haben Waisen und Witwen gemeinsam? Nun, sie sind Verlassene, Einsame, Heimatlose. Solche Heimatlosen waren die Israeliten in Ägypten. Psalm 68 redet zunächst von ihnen. In fremdem Land, geknechtet, gepeinigt, fern von dem Land der Verheißung, mussten sie ihr Leben fristen. Israel in Ägypten, das ist wie das Waisenkind, das seine leiblichen Eltern verloren hat. Es wird nun von einem Adoptivvater erzogen. Dieser Adoptivvater, Ägypten, war zunächst sehr gastfreundlich. Man denke nur an das freundschaftliche Verhältnis zwischen Josef und Pharao in der Väterzeit. Nach und nach aber ging dieser Adoptivvater zur Ausbeutung seines Kindes über. Israel in Ägypten, das ist auch wie die Witwe, die ihren Mann verloren hat. Sie hat einen neuen Mann gefunden, der sie nun aber unterdrückt und schlägt. So lesen wir in 2. Mose 1. Die Ägypter zwangen die Kinder Israel unbarmherzig zum Dienst und machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit mancherlei Frondienst auf dem Felde, mit all ihrer Arbeit, die sie ihnen auflegten, ohne Erbarmen. Und so heißt es weiter, und die Kinder Israel seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott, und Gott erhörte ihr Wehklagen. Gott hört, Gott erhört das Schreien seines verwaisten und verwitweten Volkes, und er erbarmt sich. Er hat eine heilige Wohnung. Er lädt die Waisen ein als Vater. Er lädt die Witwen ein als Helfer. Er lädt Israel ein als Herr. Er lädt alle Einsamen ein als Quell der Geborgenheit, der Fülle, der Freude, des wahren Reichtums und Lebens. Er ist ein Gott, der die Einsamen, die Verlassenen nach Hause bringt. Gott will auch uns nach Hause führen. Wie weit sind wir oft von ihm weg? Wie sehr kreisen wir um uns selber und bleiben wie ein Kreisel auf derselben Stelle stehen, anstatt auf Gott zuzugehen? Gott will diese Kreiselbewegung beenden und eine Zielbewegung daraus machen. Nicht Kreisel, sondern Pfeile sollen wir sein. Pfeile, die auf Gott hinzielen, nicht verletzend, sondern hoffnungsvoll sich ausstreckend. Und Pfeile, die auf Gott hinzeigen, damit auch andere die heilige Wohnung bei ihm erkennen. Liebe Hörerin, lieber Hörer, es ist schlimm, wenn man den Ehegatten oder die Eltern verloren hat, aber noch schlimmer ist es, wenn man Gott nicht seinen Vater und Jesus nicht seinen Bruder nennen kann. Gott hält eine Wohnung für uns bereit, die uns keiner rauben kann, auch nicht der Tod. Inmitten der Vergänglichkeit der Welt bleibt Gott doch der Fels der Beständigkeit. Inmitten des Leids bleibt Gott der Balsam des Trostes. Inmitten des Todes die Quelle des Lebens. Auf mehreren Glaubenskonferenzen ist mir das Motto begegnet: Auf Gott verlassen, nie verlassen. Wir sind glücklich zu schätzen, wenn wir dies nicht nur jetzt, sondern in unserem ganzen Leben so sagen können. Gott sorgt für uns, wir müssen uns nicht plagen, denn seine Fülle reicht für alle aus. Gott sorgt für uns, wir müssen nicht verzagen. Für den, der kommt, ist Platz in Gottes Haus.